в обісту. Wenn ich lange warte, dann kriege ich eine Antwort. Aber ich werde nicht lange warten. Als die Nachricht vom Fall des Menschen im Himmel ankam, stieg Gott in den darauffolgenden Stunden vom Himmel herab, um sich auf die Suche nach dem verlorenen Menschen zu machen. Als er dann gegen Abend in den Garten ging, konnte man ihn rufen hören. Adam, Adam, wo bist du? Es war die Stimme der Gnade, des Mitleids und der Liebe. Zu jenen Stunden wäre es Adam gewesen, der Gott hätte suchen und rufen müssen. Mein Gott, wo bist du? Aber in einer dunklen Welt hat Gott denjenigen gesucht, der sich zittern versteckt hat, hat ihn gesucht, nicht um ihn zu zerstören oder um ihn vom Gesicht der Erde zu tilgen, sondern um vor ihm eine Tür der Hoffnung zu eröffnen. Und er hat ihn gefunden. Und wo? Wo war Adam? Versteckt in einem Gebüsch des Gartens. In dem Moment, wo ein Mensch die Verbindung zu Gott verliert möchte, möchte er sich weit weg von Gott verstecken, in dem Gebüsch dieser Welt. Das passiert uns auch. Wenn wir Fehler gemacht haben, dann wir schämen uns. Er findet in der Welt, weit weg von Angesicht Gottes, sein Refugium, seine Erfüllungen, sein Leben und seinen Tod. Anstatt dass man sich davor stehen, man sucht mal Gründe, sich zu verstecken. Als Gott Adam erschuf, lebte Adam in Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Sie sprachen miteinander. Sie waren glücklich, zusammen zu sein. Wie wir auch mit unseren Eltern reden, miteinander reden, wenn kein Konflikt da ist. Aber nach dem Sündenfall verlor er die Lust, seinen Schöpfer zu sehen und mit ihm zu sprechen. Er hatte ihn sogar am liebsten aus seinen Gedanken gelöscht. Weil ihm das nicht gelang, zog er es vor, zu fliehen und sich zu verstecken. Und Gott in seiner Liebe ruft: Wo bist du? Ich bin überzeugt, dass kein einziger der Kinder Adams, bis auf uns, das zum Denken fähig ist, nicht irgendwann einmal diesen Ruf gehört hat, selbst auf weiter Fern, in den dunklen Nächten seiner Existenz. Wo bist du? Ein Ruf, der sehr ernste persönliche Frage nach sich zieht. Die Frage kann auch zu uns kommen. Wo bin ich? Was wird aus mir? Was bin ich geworden, seitdem ich Adventist geworden bin? Welchen Weg folge ich gerade? Ich glaube, es ist für jeden von uns nötig, sich ernsthaft diese Frage zu stellen. Ich frage uns nicht, was unsere Nachbarn von uns denken, unsere Kollegen, unsere Freunde, unser Chef, unsere Kirchenmitglieder. Denn das ist nicht das Wichtigste. Das fragen wir oft schon. Das wissen wir oft schon. Das andere sehen uns als wir selber. Denn die anderen können sich in uns auch täuschen. Aber was Gott von uns denkt, das ist das Wichtigste. Und niemals kann Gott täuschen. Ich kann mich nicht vor Gott verstecken. Er weiß, was in mir vorgeht. Bin ich in Verbindung mit Gott? Oder ist die Verbindung zwischen ihm und mir abgeschnitten? Wenn die Verbindung abgeschnitten ist, gibt es keine Friede, keine Freude, kein Vertrauen, weil niemand auf der Erdoberfläche in Frieden und Vertrauen leben kann, wenn er die Verbindung zum Gott trennt. Aber wenn wir mit Gott in Verbindung stehen, gibt es Licht auf unserem Weg. Ist das tatsächlich so? Sehen wir das auch wirklich so? Wo bist du, mein Bruder, meine Schwester? Wo bin ich? Stellt euch diese Frage. Diese Frage führt zurück zum ersten Frage, die dem Menschen nach dem Sündenfall gestellt wurde. Das wiederhole ich gerne wieder. Wo bist du? Der Mensch könnte sich wohl gut verstecken. Gott hat ihn trotzdem da gefunden, wo er sich verstecken hatte. Ihr könnt denken, dass euer Leben vor den Augen Gottes verborgen ist und dass er nicht von euch weiß. Nein. Aber er kennt euch viel besser, als ihr euch selber kennt. Er hat seine Augen auf euch gerichtet, vom Beginn eures Lebens an bis zu diesen Tagen. Und auch ihr Kinder. Gott kennt euch von Geburt schon an. Gott kennt auch, wo Jethro ist, wo er wohnt, was er macht. Gott kennt, wo Joshua ist, was Joshua gerne macht. Nikolai, Gott weiß genau, was dir jetzt im Moment, mit dir im Moment passiert ist. Was du denkst, weiß Gott auch. Was ist eine Galaxie? Wir hören immer von Galaxie. Wir wissen, viel wissen schon. Ja, es ist ein Universum zusammengesetzt aus Hunderten von Milliarden Sternen, die als Gruppen durch den Weltraum fliegen. Und weiß jemand, wie die nächste Galaxie an uns, näher an uns ist, reist? Andromeda. Das muss ich auch recherchieren. Ja. Andromeda heißt das. Das ist die Galaxie, der nächste an uns ist. Mit 450 Milliarden Sternen, eine Million Lichtjahr von der Erde entfernt, die Entfernung, die ein Lichtjahr in eine Million Jahre zurücklegt. Also man sagt Lichtjahr, weil es gibt keine schneller Geschwindigkeitsvergleichung als Lichtjahre. Und man sagt, die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer in der Sekunde. Bei dieser Geschwindigkeit erreicht man den Mond in einer Sekunde. Die am weitesten oder entferntesten Galaxie, die man bis heute entdeckt hat, die sind 10 Milliarden Lichtjahre entfernt. Man fragt mich, was hat das mit uns hier zu tun? Also wenn diese Kenntnisse da sind und man sagt, man interessiert sich, oder die Leute, die Evolution heute folgen, interessieren sich für solche Sachen, und Gott hat trotzdem solche Sachen auch geplant, die sehr komplex für uns sind. was bin ich ich? Wer bin ich ich? Dass er so Acht auf mich hat. Und verglichen mit dem Rest des Universums in unserem Planet sind wir nichts. Das ist nichts. Es ist, als ob er nicht existierte, wenn wir Erde sehen. Und dennoch, wegen uns, hat Gott den Himmel gelehrt, mit der ihm diese Schöpfung dargestellt hat. Und zwar, indem er seinen Sohn aus dem Himmel entfernt hat. So hat er den Himmel von dem gelehrt, was das Beste darin war. Er hat denjenigen aus dem Himmel entfernt, der jedes Mal dabei war, wenn er ein neues Universum geschaffen wurde. Er hat denjenigen aus dem Himmel entfernt, durch den alles im Licht zum Existieren begann. Und dieser mächtige Schöpfer Gott hat ihn, Jesus, zum fast nichts reduziert, zerbrechlich, unwissend. Er, der die Weisheit Gottes war, ihn hat Gott aus dem Bau einer Frau herauskommen lassen. Er ließ ihm aus dem Staub der Erde geboren werden, um ein Diener zu sein, inmitten einer schuldigen und zum Staub verurteilten Menschengeschlecht. Auf diese Weise würde diejenige von Staub des Todes und vom Schlangenbiss gerettet, die ihre Hoffnung auf dem Ewige setzen und es eigentlich nicht verdienen, gerettet zu werden. Also wenn wir Jesus sehen in seinem Reich, was er eigentlich da und was von Bedeutung er hat, dass er das verlassen muss. Nicht um diese Galaxien Andromeda zum Pflegen, nicht um andere großen, viel größere Galaxien, die weit weg sind, zum Pflegen, sondern wegen du und ich hierhin zum Kommen. Also, es, in Afrika, ich bin gewohnt, wir machen das ja, weil das Wetter immer so schön ist. Wir gehen manchmal draußen und dann schauen wir mal im Himmel, wenn es wirklich im Dunkeln ist und die Sterne rauskommen. Dann fangen wir mal an, ich habe mal versucht, mehrmals Sterne zu zählen. Zum Gucken, ob ich zählen kann und ob ich mal, wie viel in meine Sicht fällt, die Sterne, die da zu sehen, zum Zählen. Habt ihr schon mal das auch versucht? Habt ihr auch mal schon so diese Beobachtung gemacht? Ich habe angefangen, aber habe ich nie zum Ende geführt. Aber wenn wir genau an das erinnern, dass wir diese Beobachtung machen, dann kommen wir auf Psalm 8, wo da geschrieben steht: Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Hände, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, der Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Wenn wir sehen, was er alles gemacht hat, so schöne Sachen, was wir uns herum sehen, wer sind wir, dass er so viel Acht von uns hat? Niemals werden wir das Heimweh Jesu verstehen. So weit weg von seinem Haus, von seiner ruhmreichen Natur abgeschnitten zu sein. Er wurde Sohn des Menschen bis zum einen Punkt, wo er in voller Aufrichtigkeit sagen konnte: Was bin ich, dass du dich meiner annimmst? Er wurde ein Mensch unter seinen Brüdern, ein Schmerzensmann, gewöhnt an Leiden und schließlich zum Todesgebrach von seinen Brüdern, die er bis zum Ende liebte. Überleg mal, dass du in deinem Freundekreis bist. Du setzt dich immer ein und du verstehst dich, du setzt dich nur für die Gute. Und das ist genau die Leute, die für den du dich einsetzt, die bringen dich um. Die führen dir Schmerzen zu. Die sind diejenigen, die über dich lästern. Er hat akzeptiert, dass sein Sohn Ebenbild seine Person sich opfert und für immer Mensch werden und an einem Kreuz sterben, das Herz zerdrückt von der Last unserer Stunden durch den Schmerzen der Tränen. Dann Gott muss auch das akzeptieren, dass sein Sohn ihn verlässt und einfach mal hingehen und dann das zu tun. Der Vater war da, unsichtbar, in der Wolken, die am Kreuz umgab, so nach, dass er mit der Hand die brennenden Stirn seines Sohnes hätten erfrischen können. Aber nein, keine Geste des Zuspruchs, der Unterstützung, der Milderung, der Zärtlichkeit oder des Trostes. Christus musste die Trennung erleiden, die Einsamkeit, das Verlassensein, das all jene erwartet, die durch die Pforte des zweiten Todes, des ewigen Todes hindurchgehen. Das muss Jesus durchmachen. Er war sogar so gehorsam, dass er hat nur getan, was sein Vater ihm gesagt hat. Jesus hat durchlitten, damit wir, die an ihm glauben, da ist auch noch was, wir, die an ihm glauben, diese endgültigen Trennung entkommen können und damit wir in die Pforte des neuen Jerusalem eingehen können, vereint mit Gott durch einen Bund, das nie wieder zerbrechen wird. Aber welcher Schmerz für den Vater, dem langen Todeskampf seines Sohnes beizuwohnen, wenn jemals Tränen aus seinen Augen rannen, dann an jenem schrecklichen Freitag, wo Jesus seine Mission vollendet hat, um uns zu retten. Wir können Jesaja 53, 5 lesen. Das ist ein Vers, was wir oft lesen. Und gerne, der das gesehen hat, kann für mich auch lesen. Wenn jemand vor mir das aufgeschlagen hat, der kann gerne das lesen. Jesaja 53, Vers 5. Oder lesen wir das gemeinsam am besten sogar. Jeder liest ihm seine Übersetzung. Jesaja 53 und Vers 5. Wir können lesen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunde sind wir geheilt. Lesen wir nur diese Vers, oder wir nehmen das wirklich auch so wahr, wie das ist. Jesus hätte das gar nicht brauchen müssen. Aber wegen uns. Die Erde selbst bebte bei diesem Schauspiel, sie rebellierte, sie riss auf. Entsetzt verschleierte die Sonne ihr Gesicht. Wütende Blitze zerrissen den dunklen Himmel von dem schrecklichen Leiden ihres Schöpfers. Gräber öffneten sich. Sie hielten nicht länger ihre Gefangenen zurück. Das ewige Leben würde zur Gewissheit dank des Todes des Fürsten des Lebens. Das war also richtig nicht denkbar, wie wir heute darüber reden können, was da passiert war. Die Frage aber ist, warum? Auch wenn wir schon mehrmals gesagt haben, warum es geht. Muss das wirklich sein, dass Jesus das für uns tun? Verdiene ich wirklich das, dass Jesus für mich sein Leben, sein Reichtum, alles lassen und für mich das anzunehmen und durchzumachen? Verdiene ich, dass der Vater hingeht und sagt, ich mache das für mich oder für dich? Die Antwort, warum, ist eigentlich die Liebe. Das ist die Liebe. Die Liebe, die wir nicht vergleichen können. Wir merken schon unsere Definition von Liebe, wenn jemand an meine Frau manchmal richtig guckt und zu nett werden, ich sage, ja, was will er denn? Oder umgekehrt auch, wenn mein Mann mal eine Frau mal richtig ein bisschen nett angrüßen oder so, dann versuche ich mal schon zu gucken, wie weit geht das denn hin. Das ist unser Verstand von Liebe. Schon mal. Aber von Gottes Liebe, er ist bereit, mehr zu geben, selbst wenn ich nicht mit ihm einverstanden bin. Und das hat er uns im Johannes 3, Vers 16 gesagt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben hat. Es geht Gott darum, was ich mit meinen Händen geschaffen habe, möchte ich das Gut erhalten noch haben. Der Grund, warum Gott für uns Dinge tut, die wir nicht verdient haben, ist die Liebe. Eine Liebe, die Gott singen lässt, wenn ein Sünder bereut und umkehrt. Eine Liebe, die Gott selber zu solcher Erklärung hinführt. In Jeremia 31, Vers 2, er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Diese Liebe bringt dazu, uns in der Nacht der Welt und der Dunkelheit unserer Sünden zu suchen, um uns bei uns, unseren Namen zu rufen und zu sagen, wo bist du? Für dich habe ich den Himmel verlassen. Ich habe dein Elend kennengelernt und ich komme, um dich zu suchen. Gott kennt unser Elend. Er kennt alle, was uns bewegt. Jeden Einzelnen von uns. Wir kommen manchmal hier, jeden Samstag hier rein. Jeder sitzt in seiner Ecke und betet. Aber keiner kann ahnen, was mit dir los ist. Was du die Wochen durchgemacht hast. Und was noch vor dir steht. Welche Herausforderungen hast du? Welchen Stress du die Woche hatte? Aber Gott weiß das. Und er versteht das, Jesus versteht das besser als keiner andere. Jetzt werde ich euch eine Geschichte vorstellen. Das ist eine Vorstellung. Stellt euch einen jungen Mann vor mit Namen Julian. In der Schule, er hat gute Noten. Er ist kein schlechter Kerl. Schenkt einem jungen Mädchen namens Juliane Bonbons. Er ist nett zu ihr. Jedes Mal, wenn er sie sieht, macht er ihr Komplimenten und er hilf ihr bei den Hausaufgaben. Ein wirklich charmanter Junge, denkt Juliane und bemerkt wohl, dass Julian eine Schwäche für sie hat und dass er sie gerne als Kleinfreundin haben möchte. Verdient er, dass sie sich an ihm bindet, der Julian? Aber dann bemerkt sie oder erfährt, dass dieser nette Julian das Gleiche mit einem anderen Mädchen macht, dass mehreren schon seinen Charme erlegen sind und dass er hinter ihrem Rücken sich über sie lustig macht und dass das Einzige, das ihn interessiert, ist, dass er sie ausnützt. Danach? Tschüss. Also er möchte nur da sein, er will sich nur da hinstellen. Hat er verdient, dass sie ihn liebt? Aber dann stellt euch weiterhin, dass trotz allem, was sie über Julian erfährt, Juliane ist trotzdem lieb, ist verliebt in ihm. Wie er andere Mädchen den Hof anmacht, sie sieht das ja auch. Und er ist jetzt nicht mehr so nett zum Juliane. Falls Juliane zu ihm geht, dann sagt er, lass mich in Ruhe. Aber sie liebt ihn trotzdem. Was werden die anderen von ihr denken? Und was wird ihr auch denken für solche Verhalten? Was wird ihr Juliane sagen? Ich hoffe oder ich denke, jeder wird sagen, sie ist wirklich dumm. Diese Juliane. Sie sieht doch, wie Julian sie behandelt und sie läuft ihm trotzdem hinterher, sodass er mehr als die Nase voll von ihm hat. Arme Mädchen. Julian ist ein Schuft. Er verdient die Liebe nicht, die sie für ihn empfindet. Das denkt ihr auch, oder? Dann wenn wir mal nochmal einen Vergleich in Bibel noch machen mit dieser Geschichte. Wenn wir eine Geschichte von, oder sagen wir, die Bibel erzählt uns eine Geschichte über Hosea. Wir finden das ja im Buch Hosea. Wenn jemand sich interessiert, der kann das zu Hause lesen. Aber was bei Hosea passiert war, ist schlimmer und viel schlimmer, als was bei Juliane passiert ist. Im Hosea 1, Vers 2 lesen wir, Gott hat nicht besser, oder wir merken, dass Gott nicht besser zu tun gegeben hat, als Hosea zum Sagen, hin zum Gehen, der sagte da, geh, nimm dir eine Dirne zur Frau. Im französischen Bibel, da stand, nimm eine Prostituierte zur Frau. Gott schlägt so vor, dass Hosea soll hingehen und Mann Gottes, der soll eine Prostituierte nehmen. Jemand, der kein gutes Leben hat. Die deutsche, meine Übersetzung hier sagt, eine Hurenweib soll sie nehmen. Es ist zum Haare raufen. Es besteht die Bibel auf dem heiligen Bund der Ehe, auf der Notwendigkeit, seinen Ehegatten gut auszuwählen. Da befiehlt Gott Hosea, eine Dirne zu bereiten, eine gewisse Gomer, die Tochter Diblaims. Hosea auf Geheiß Gottes, nimm sie zur Frau. Sie bekommen 3 Kinder. Und wie die Geschichte uns sagt, die Kinder sind auch Dirnenkinder. Und dann, die Geschichte geht weiter, diese Frau hat ja Hosea verlassen, während sie am Leben sind. Und dann, Gott werde ja im dritten Kapitel wieder hingehen. Wie gesagt, lest hier von Kapitel 1 bis 3, dann wird hier diese Geschichte nochmal lesen. Und dann sagt er im Hosea 3, 1 bis 2, geh noch einmal hin und liebe die Frau, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. Liebe sie so, wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwendend haben. Das ist nicht vorstellbar. Ich kann nicht verstehen. Ein ehebrechliches Volk, das vielfach Treuebruch begeht, schnell dabei sich Götzenbilder zu machen, das sollte Hosea hingehen und da die Frau zurückholen. Am Ende dieser Geschichte von Hosea und versucht Gott ihm zu erklären, warum er das eigentlich gemacht hat. Oder können wir auch anhand dieser Geschichte heute, wenn wir vergleichen mit was Jesus für uns getan hat, können wir verstehen. Es ist, als ob Gott zu Hosea sagen würde, das Leben ist hart für dich. Ich weiß wegen Gomer, wegen deiner Liebe zu ihr und wegen der Kinder. Ich verstehe das alles. Ich bin glücklich, dass du durchhältst und dass du auf die Suche gegangen bist. Aber kannst du dir vorstellen, wie hart auch für mich das Leben ist? Wegen einer verlorenen Welt, die ich geliebt habe, noch bevor sie existierte. Stell dir vor, wie hart es für mich sein wird, zu ertragen, ohne einzugreifen, die schreckliche Behandlung, die eines Tages mein Sohn, dein Retter, ertragen muss. Und all das, um eine Pforte der Öffnung vor den verlorenen Männern und Frauen zu öffnen, hier oder in fern, bis die entferntesten Ort des Erdes, um ihm zu sagen, wo seid ihr? Ich komme zu euch, komm zu mir zurück. Wenn wir sehen, diese Erfahrung von Hosea, wie schwer das für ihn auffällt, und wenn wir sehen, was alles wir heute schwer erleben müssen in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserer Arbeitswelt, es war auch genauso schwer für den Vater, bevor er trotzdem eine Entscheidung getroffen hat zum unser Größten. Das steckt hinter all den Dingen, die Gott für uns tut und die wir nicht verdienen. Eine unglaubliche Liebe. Egal, wer wir sind, was wir sind, wie wir sind, so unrein und verloren auch sein mögt. Egal, wo wir sind, unwichtig die Tiefe unseres Verderbens, der Herr liebt uns und er klopft an unserer Tür, bis wir empfangen oder ihm keine einzige Chance geben oder keine Chance mehr geben. Der ist da. Er ist genau gleich da. Auch wenn wir heute meinen, wir werden mit Gott spielen oder wir kommen als Scheinheiligen in Gemeinde, aber zu Hause oder in unser Leben, wir führen ein anderes Leben weiter. Gott sieht das, aber er ist da für uns trotzdem. Er klopft an unserer Tür, er klopft an meine Tür. Er möchte nur das Beste für mich. Er möchte nur das Beste für uns. Er möchte nicht, dass wir dauernd in diese Gemeinde kommen und am Ende sollte heißen, ich kenne dich nicht. Er möchte, dass jeden Augenblick, der uns zur Verfügung steht, dass wir das nützen. Und er will uns selber dabei helfen. Mein Problem kann sehr hart als deiner sein oder leichter als deiner sein. Aber der gleiche Gott, der mit dir ist, ist auch mit mir. Und ermöglicht mir das Gleiche genau wie du. Bis ich einmal wieder ja wirklich sage oder immer nein sagen. Dann es gibt einmal wieder ja oder nie. Heute Morgen, wenn ihr noch in den Gebüschen, wenn wir noch in den Gebüschen der Welt verstecken sind, wenn wir noch dabei sind, unser Scham mit ämlichen Feigenblättern zu verstecken, lasst uns vom Gewand seine Liebe einhüllen. Und auf die Frage, wo bist du, wo bin ich, wo sind wir, die er uns stellt, lassen wir uns ihm antworten, wir sind hier. Ich bin da. Danke, dass du gekommen bist, mich zu suchen. Das ist mein Gebet für mich und für uns auch.